Mit deinen Worten können wir sterben. Ja, das ist im Weltersbach-Programm. Kann ich nur leider nichts für, dass ich da immer was zu sagen muss, wo ich jetzt seit 7 Jahren zu Hause bin. Als Jungspund zwar noch, aber wir hatten nun wieder eine Beerdigung. An der habe ich diesmal mal teilgenommen, weil da jetzt ja Leute sterben. Die hat man über Jahre gekannt und dann tut's weh, wenn man sie hergeben muss. Vor allen Dingen, wenn einer 98 ist, bei dem ich schon mehrere Wochen, 6 Wochen gelebt habe als Seminarist in der Grundausbildung. Da war er 45 und ich war 23. Das hat geprägt. Ich weiß nicht, ihr werdet ihn vielleicht nicht kennen, Friedhelm Gerdes aus Grüne Wiese, ein Säulenheiliger bei uns. Über 30 Jahre in Weltersbach gelebt. Ach, was haben wir ihn verehrt. Und das tat schwer, ihn auch hergeben zu müssen. Obwohl wir wussten, es wird auch für ihn soweit sein. Ja, seine 4 Töchter, die kannte ich dann so, die waren Teenager und die trifft man nun als Omas wieder. Das ist schon seltsam auf dem Friedhof. Und kann dann erzählen, wie das damals war. Und sie erinnerten sich an vieles. Ja, interessant. Mit deinen Worten sterben. Können wir mit den Worten leben? Ja, unsere Liedworte, komm und lobe den Herrn, großer Gott, wir loben dich. Aber Herr, ich komme zu dir und ich stehe vor dir, so wie ich bin. Das Eingangswort von Werner vorhin, Herr, sei mir gnädig, höre meine Stimme, ich suche dich, verlass mich nicht. Ja, ein Psalmwort. Dann habe ich gerade gehört, ihr habt ja letzten Sonntag hier Psalmensonntag gehabt. Und ich weiß, bei Psalmen, da betritt man hier heißen Boden, da seid ihr Experten. Aber ich auch. Meine erste Vorlesung, die ich im Seminar in Hamburg mitkriegte als 19-Jähriger, war die Psalmen von Dr. Martin Metzger. Oh, das hat mich geprägt. Seitdem waren die Psalmen mein alttestamentliches Buch zum Nachforschen. Was hat der uns beigebracht? Also der Martin Metzger, der war zu gut fürs Seminar. Der ging auch sehr bald danach als Professor an die Uni. Der war Archäologe und Orientaloge und so und hat, wann immer er konnte, sein Leben zugebracht in Israel, buddeln unter den metertiefen Schutzschichten, um das zutage zu fördern, was damals war. Da hat man gelernt und er wusste Bescheid in den Psalmen. Woher kommt dieses Wort? Wer hat das wohl verfasst? Und was ist der Inhalt? Und so. Das sind so Dinge, da kommt man als normaler Bibelleser ja gar nicht drauf. Ja, welches Wort soll man wählen? Diesmal habt ihr mir die Entscheidung ja leicht gemacht, beziehungsweise hatte ich ja schon vor Monaten festgelegt. Ne? Aber wenn man dann bei uns zur Morgenandacht 3 ist, ich bin 2-mal im Monat, dann habe ich das große Los gezogen, um 6 Uhr aufstehen zu müssen, denn um 8 muss man mit hellen Sinnen und wach alleine im Studio sein. Allein die Technik zu bedienen, ist immer eine Herausforderung, weil die gemischt ist zwischen alt und neu. 2 CD-Player und Ton und alles. Und dann soll man eine Ansprache halten über den Losungstext und Musik aussuchen. Die meisten nehmen dann Lieder, aber 4 Lieder sind ein bisschen viel. Und dann entscheidet man sich am Vorabend, die güldene Sonne voll Freud und Wonne. Und dann kommst du morgens hin, Regen strömt herab, geht nicht, schnell umschalten. Passiert mir öfter. Ja, ich rette dann immer ein Lied, das passt immer. Hell strahlt die Sonne, der Tag ist erwacht und die Vögel, lalalala, Peter Strauch, aber dann trübe und schwer ziehen die Wolken dahin. Ne? Strophe 2. Wir können uns eine Strophe aussuchen, eine passt bestimmt. Warum ich diese komische Einführung mache? Ja, ich hatte wieder ein Problem. Das ging mir vor 2 Jahren schon so. Da bereitet man sich vor auf ein glanzvolles Wort, das die Losung ja hergeben. Und dann hört man große Katastrophe. Die Russen sind in der Ukraine einmarschiert. Dann darf man einen Fehler nicht machen, das ignorieren und nicht zur Sprache bringen. Dann denken sie alle, weiß der das nicht? Man muss auch allein für die Zuhörer, habe ich gelernt, sie da abholen, weil sie sowieso dran denken. Ich habe einmal fröhlich drauf losgepredigt als junger Pastor in Bremen. Die Stimmung in der Gemeinde, wo ich sonntags früh ausnahmsweise mal war, war ein bisschen getrübt. Da sagten die, weißt du gar nicht, dass die in Polen schwer Krieg graben jetzt da? Ne, wusste ich nicht. Einmal habe ich die Gemeinde dann überrascht mit einer Sache, die sie nicht wussten, dass die englische Prinzessin heute Nacht tödlich verunglückt war. Warum erzähle ich sowas? Ja, da bereitet man sich vor auf eine schöne Andacht über den Herbst, Herbstzeit. Bunt sind schon die Wälder, gelb die Stoppelfelder, wie die volle Traube aus dem Rosenlaube purpurgestrahlt und Erntezeit, fröhliche Erntefreude, die Träger, die springen, die Mädchen singen, alles jubelt froh und tanzt, Erntefreude. Das sollte mein Einstieg sein. Natürlich, die Losung war eine andere, aber dieses schöne, bisschen schwermütige Erntedanklied jetzt, Herbst. Was schlägt mir rein? Ja, 7. Oktober, ne? Israel, Schreckensmeldung, Schreckensnachrichten. Nee, da war nichts mit Erntefreude. Das war aber deren Erntefest. Laubhüttenfest, das Erntefest par excellence, das dritte große Wallfahrtsfest. Wer irgendwie konnte, feiert Laubhüttenfest. Damals, das ist heute genauso, das große Fest. Aber dagegen ist Pessach und Shavuot, Pfingsten. Aber Sukkot, da haben wir unsere Sukka, unsere Hütte. Und die Kinder haben ihre Freude dran. Wir feiern die Ernte, die Traubenlese, die Weinernte. Und was da geschehen ist an dem Morgen, haben wir alle mitbekommen. Ein barbarisches, bestialisches Geschehen. Also es gibt ja nun viel Leid und Überfall und Ukraine tot durch Raketen, aber sowas unglaublich. Hunderte junger Leute, die fröhliche Erntefeste feiern wollten. Am letzten Tag, am Tag Simchat Torah, am Tag der Freude am Gesetz. Da tanzt der Rabbi in der Synagoge mit den Torahrollen vorne herum und sie reichen sich das rum. Freude am Gesetz. Entsetzliches, grauenvolles Sterben. 50 Jahre her war ja der große Versöhnungstag, Yom Kippur. Da haben sich diese Terroristen auch den großen Feiertag der Juden ausgesucht. Und dann jetzt Psalmen. Ich lese ihn einfach mal, Psalm 27, und dann steigen wir ein. Das Volk Gottes, das damals dieses Liederbuch hatte, 550 Lieder, aus denen sie gesungen haben, Gebete. Die Hälfte davon sind benannt nach David, das heißt im Hebräischen Le David. Bei Luther steht dann meistens von David und wir haben uns dran gewöhnt zu meinen, na ja, das hat der David eben mit seinem Notizbuch überall, wo er war, schnell notiert und aufgeschrieben. Zum Teil kann man rekonstruieren, dass diese Ortsangabe, die gegeben ist, was sagt, aha, das ist in der Zeit gewesen, da war das sein ureigenstes Gebet. Von David, als er sich wahnsinnig stellte vor Abimelech und dieser ihn hier vortritt, dieser ihn hinwegtrieb und er ging hinfort. Ich will den Herrn loben alle Zeit. Raffiniert, der hat einfach verrückt gespielt, würde man das sagen, der David, und sich damit dem Zugriff dieses feindlichen Königs entzogen. Ganz selten haben wir so eine Ortsangabe. Wobei man sagen muss, Hebräisch steht da, dem le David, dem David. Deutsch David heißt das dann dem gewidmet, dem sein. Ach ja, der Dativ ist im Genitiv sein Tod, ich weiß. Was habe ich im Ruhrgebiet gelernt? Mach morgens Fenster auf. Wen sein Fahrrad ist das hier? Ja, wessen spricht man da nicht, ne? Also das heißt, wessen Psalm, ist das sein Psalm oder ist es dem sein, dem gewidmet? Und man geht mittlerweile davon aus, dass auch viele der David-Psalmen dieses Gütesiegel haben. Das ist ein Psalm Davids. So wie Made in Germany, das ist ja mal erfunden worden, aber Entschuldigung, von den Briten, weil die Deutschen damit schlecht machen wollten. Das wissen die meisten nicht. Und dann haben wir gedacht, das machen wir zum Gütesiegel, hat sich durchgesetzt. Made in Germany, made by David. So ein Gebet wie dieses hier, was das Volk Gottes singt, das ist des Davids würdig. Psalm 27, ein Psalm dem David. Der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft, vor wem sollte mir grauen? Wenn die Übeltäter an mich wollen, mich zu verschlingen, meine Widersacher und Feinde, sollen sie selber straucheln und fallen. Sollte sich auch ein Heer wider mich lagern, so fürchtet sich dennoch mein Herz nicht. Sollte sich Krieg wider mich erheben, verlasse ich mich auf ihn. Einst bitt ich vom Herrn, das hätte ich gerne, dass ich im Haus des Herrn bleiben könnte mein Leben lang, zu schauen die schönen Gottesdienste des Herrn und seinen Tempel zu betrachten. Denn er deckt mich in seiner Hütte zur bösen Zeit, er birgt mich im Schutz seines Zeltes und erhöht mich auf einen Felsen. Und nun erhebt sich mein Haupt über meine Feinde um mich her. Darum will ich ihm Lob opfern in seinem Zelt, ich will singen und Lob sagen dem Herrn. Ich lese gleich weiter, jetzt heute mal Original-Luthersprache, um das nachzuempfinden. Es geht weiter. Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe. Sei mir gnädig und erhöre mich, das Eingangswort vorhin. Mein Herz hält dir vor dein Wort, ihr sollt mein Antlitz suchen, darum suche ich, Herr, dein Antlitz. Verbirg dein Antlitz nicht vor mir, verstoße mich nicht im Zorn. Du bist meine Hilfe, verlass mich nicht. Tu die Hand nicht von mir ab, Gott, mein Heil, denn Vater und Mutter verlassen mich, der Herr nimmt mich auf. Herr, weise mir deinen Weg und leite mich auf ebener Bahn um meiner Feinde willen. Gib mich nicht preis dem Willen meiner Feinde, denn es stehen falsche Zeugen wider mich auf und tun mir Unrecht ohne Scheu. Ich glaube doch, Herr, dass ich sehen werde die Güte des Herrn im Lande der Lebenden. Harre des Herrn, sei getrost und unverzagt und harre des Herrn. Habe ich bewusst mit anderer Tonlage und mit anderer Sprache gesprochen. Das ist wohl ein anderer, der am Ende was sagt. Ja, was für ein Psalm. Die Psalmen sind verschiedenste Gattungen. Wie unser Psalmenbuch, die 500 Lieder in Feiern und Loben, da gibt's Lieder zu jedem Anlass. Lob, Dank, Gebet, Beugung. Advent, Weihnachten, Ostern, Auferstehung, Himmelfahrt, Herbst, alles. Jugendzeit, Kindheit, das Altwerden, die Rubriken. Und das Volk Gottes findet in den Psalmen auch die Rubriken. Da gibt's in der Mehrheit das Klagelied eines Einzelnen. Komisch, Psalmen heißt Loblieder, aber die meisten von ihnen sind Klagelieder. Da breitet einer seine Not aus und bittet Gott um seine Hilfe. Oder das ganze Volk stimmt an, Herr, erbarm dich über uns. Das spricht schon Bände, dass man Gott loben kann, indem man seine Zweifel, seine Not ausspricht und heraussingt. Das wurde ja alles gesungen. Und dann den Psalm für den Einzug in den Tempel und für die Thronbesteigung und für sonstige Feste und Feiern, Ernte. Alles das gibt's in den Psalmen. Und dieses hier? Naja, zunächst mal ein Vertrauenslied. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Und ich habe mal die erste Passage gebeten, uns vor Augen zu führen. Da ist er. Jetzt müsste es einigen von euch, einigen wenigen vielleicht noch klingeln, oder? Ja, sollen wir singen? Lieber nicht, zu dritt, zu viert, ne? Der Herr ist mein Licht und ist mein Heil. Was fürcht ich noch? Der Herr ist die Kraft meines Lebens allein. Vor wem sollte mir sonst grauen? Ob das er auch? Ich will gar nicht weiter singen. Der Bösen droht, ich fürchte mich nicht. Ob Krieg sich wider mich erhebet? Also Moment, 7. Oktober, sonntags früh um 6, im Kibbutz, bei Gaza. Ich fürchte mich nicht. Auf ihn allein verlasse ich mich. Naja, aber ich möchte bleiben im Haus des Herrn mein Leben lang alle Zeit. Also dieses Lied singt man in Weltersbach aus dem Stand. Bei der Beerdigung neulich, war es ausnahmsweise mal ein großer Chor, weil die ganze Trauergemeinde von Verwandten und Bekannten sich spontan dazugestellt hat. Das war die Hymne. Na, na, na. Ihr habt vielleicht gemerkt, ich habe bewusst den zweiten Teil des Psalms in anderer Tonlage gesprochen. Das erste ist wirklich ein Lied des Vertrauens. Der Herr ist meine Burg, meine Feste, mein Hirte. ich verlasse mich fest auf Gott. Da ist einer glaubensstark und ein mutiger Bekenner, richtig kraftstrotzend, Entschuldigung. Und im zweiten Teil, erbärmlich, der ist am Verzagen. Herr, hilf mir, ich komme nicht zurecht. Also was dies hier betrifft, muss ich euch enttäuschen, die Melodie stammt aus England, im vorvergangenen Jahrhundert, 1850, 60, komponiert, die Melodie, komponiert von einem, der war spezialisiert auf Militärgesänge. Das merkt man ja auch. Da hört man, wie die Geschütze donnern, ne? Und wie sie marschieren da. Ne? Ich meine, wenn unsere lieben Alten, und ich habe es früher ja auch mitgesungen, da haben wir uns nichts bei gedacht, ist auch nicht schlimm, aber da tönt doch was anders raus. So im Brustton der Überzeugung. Also ich habe nochmal nachgeguckt, das lässt einen ja erstaunen, was dieser englische Komponist, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, ich vermute mal nicht, sich da ausgedacht hat bei, das soll ein Einzugsmarsch für ein Kinderchor gewesen sein. Ja gut, irgendwann hat dann einer gemerkt, darauf lässt sich auch dieser Lutherpsalm als Textunterlegung bringen, auf diese Einzugsprozession für Kinder zu Kriegsbeginn, unglaublich. Naja, wir feiern ja in 10 Tagen, ein feste Burg ist unser Gott. Gute Wehr und Waffen, er hilft uns frei aus aller Not. Und was haben wir da als Kinder gekräht? Ich in der Martin-Luther-Schule. An Reformationstag hatten wir frei, alle zum Gottesdienst. Und ob die Welt voll Teufel wäre. Nehmen Sie uns den Leib gut, er Kind und Weib, lass fahren dahin. Wir waren gar nicht verheiratet. Was haben wir denn da gesungen? Was singen wir manchmal? Kann ja nicht sein. Ja. Es war übrigens, so hat man festgestellt, damals 1527, 28 bei Luther, auch schon eine Gassenhauer-Melodie. Die schönsten Melodien, die im Volk rumgingen, wir nennen das heute ja Schlager, die wurden zu geistlichen Liedern gemacht. Warum? Weil alle die Melodie kannten. Das ist heute noch ähnlich. Aber aufpassen. Man kommt ganz schnell auf ein ganz verkehrtes Gleis, wie wir ja wohl merken. Also wer hier so stark singt, der Herr ist mein Licht und ist mein Heil, klar hört das Lied da auf. Im zweiten Teil wird nicht mehr gesungen. Ist auch die große Frage, was das so ist. Lass doch ruhig Krieg kommen. So, lass sie kommen. Ne? Gut, manche Ukrainer sind Helden darin. Lass sie mal kommen, wir werden ihnen schon zeigen, wer stärker ist. Und das ist ein Phänomen. Bei allem Grausam, was geschieht, ne? Ein Phänomen. Und die Juden haben auch gewusst, lass sie kommen. Volk Israel 1967, 6-Tage-Krieg und Yom Kippur 1973. Aber jetzt? Verträgt sich das denn? Mir sind Leute so unheimlich, die so mit festem Glauben, mit beiden Beinen auf dem Boden der Heiligen Schrift stehen, so stramm, dass sie die Bibel schon gar nicht mehr aufkriegen. So stramm stehen sie die drauf. Wissen genau Bescheid. Wissen auf jede Frage eine Antwort. Und soll es eine neue Fragestellung geben, kann gar nicht sein. Die Bibel ist doch meiner Meinung. Da stehe ich doch drauf. Und die dann vergessen haben, dass Christsein heißt nachfolgen, unterwegs sein. Jeden Morgen staune ich neu, was das Wort enthält. Und dass dazu nicht passt, nur diesen ersten Teil zu singen, obwohl das natürlich gut begründet sein mag. Im Übrigen, der Krieg, der sich da wieder mich erhebt, von einem Menschen hier, das ist schlichtweg Mobbing, so nennt man das heute. Oder ist es ein Kaufmann, der im Westjordanland unterwegs ist, der fürchtet sich vor Räubern, die ihn überfallen. Ich, wenn ich überfallen werde, okay, das ist Krieg, der sich wieder mich erhebt. Aber hier, falsche Zeugen stehen wieder mich auf. Ich werde verleumdet. Ich werde zu Unrecht angeklagt. Mein Ruf wird ruiniert. Das ist Krieg. wider mich, gegen mich. Herr, was soll ich machen? Ich möchte mich ja so gerne verteidigen, aber es nutzt nichts. Wer sich verteidigt, klagt sich an. Und wer heute um sein Recht kämpft, zieht den Kürzeren. Der andere hat die besseren Anwälte, der kann es nichts machen. Ich kriege das gerade mit bei einem, der sich eingesetzt hat in seinem Beruf und mit Leidenschaft reingekniet hat. Aber es stößt in der ganzen Kolleginnenschaft, sie stößt in der ganzen Kolleginnenschaft auf Leute, die sagen, musst du erst kommen, dass du uns meinst, was beibringen zu müssen? Sie ist sowas von beliebt bei allen, für die sie da ist. Nur viel beliebter als die anderen, die in ihrer Routine sich schon gar nicht mehr kümmern, muffelig. Und dann hält sie das 4 Jahre aus und sagt, ich kann nicht mehr. Mobbing. Weil jemand zu gut ist, das gibt's auch. Da versteht man, was dieser Mensch wohl durchmacht. Es gibt nun einen Ausleger, der sagt ganz eindeutig, nein, das sind nicht 2 verschiedene Psalmen, wie manche sagen. Aus 1 macht 2, die seien aus Versehen zusammengerutscht. Man musste im Grunde sehr wohl bei Vers 7 einen Absatz machen, wie bei manchen Bibeln es auch ist. Und kluge Ausleger kriegen das schon raus, was es ist. Nein, das sind auch nicht 2 verschiedene Orte, verschiedene Zweiten, 2 verschiedene Menschen. Es ist ein und derselbe Mensch, der ist offensichtlich unterwegs zum Heiligtum, macht sich Mut. Aber in Wirklichkeit ist er in einer schwierigen Verfassung, in einer verzagten Lage und er sucht bei Gott, damals im Tempel, in seinem Zelt, der Stiftshütte, Hilfe. Und da findet er sich betend ein als verzagender Beter. Kann man beides zugleich sein? Glauben stark und schwach. Der Psalm lehrt mich da wirklich was. Es gibt eine Stärke, die legen wir uns selbst zu. Das ist selbstgemachte Stärke. Und damit kann man nicht leben. Von deinen Worten können wir leben. Ja, sogar sterben. Ich weiß, bei uns ist das normal, dass man stirbt. Wir sind ja alle über 70, klar. Aber ihr kennt ja auch Situationen, da geht es viel tragischer zu. Und wenn man sich hineinversetzt in das, was in Israel sich da jetzt austobt, das hält man ja nicht aus. Nur habe ich neulich im Rundfunk von einem Experten so nebenbei gesagt, gehört, wir sollten uns nicht zu früh nur als die Beschwerenden äußern. Das, was die da jetzt machen, das hat die deutsche Wehrmacht in Osteuropa vor etlichen Jahrzehnten auch geschafft. Die Juden als Trophäen durch die Dörfer geschleift. Aber dann war, Klammer zu, der Kommentar beendet, damit es ja nicht wieder antisemitisch verstanden wird. Es ist wirklich grauenhaft. Ja, und dann das Baptistenkrankenhaus in Gaza Stadt, habt ihr es mitbekommen? Dass es das Baptistenkrankenhaus ist, das meldet die Presse nicht. Die Amerikaner haben es vor 30, 40 Jahren für die Baptistengemeinde in Gaza Stadt aufgebaut. Das Vorzeigekrankenhaus in Gaza. Zufluchtsstätte ärztlicher Hilfe. Ich weiß auch nicht, wie es der Baptistengemeinde in Gazastadt jetzt geht. Oder die 14 Baptistengemeinden in und um Israel im Westjordanland. Das sind unsere Brüder und Schwestern, Palästinenser. Was die durchmachen. Die in Geiselhaft genommen werden von einigen tausend Terroristen. Unglaublich. Und dann kommt noch die Meldung, die Israeliten hätten ein Krankenhaus bombardiert. Wenn man genau hinsah, sah man sogar im Fernsehen noch Baptist Hospital. Und hätten dabei 500 Leute umgebracht. ARD und ZDF sind reingefallen auf diese Propaganda der Hamas. Was ist passiert? Ja, eine fehlgeleitete Rakete aus dem eigenen Areal, aus dem eigenen Inventar. Ist auf den Parkplatz niedergegangen und 10 bis 50 etwa hat es das Leben gekostet. Von wegen Krieg. Naja, ich bin gleich wieder zurück bei diesem einen. Aber es ist doch Krieg in meinem Kopf. Ich bin doch selber sowas von irritiert. Wie soll ich denn noch Bibel lesen? Gottes Volk, Psalmen, Juden. Und Tag der Freude am Gesetz wir können uns nicht freuen, entsetzliches Leid. Kann man da noch glauben? Der Beter hier, der macht es richtig. Seine Stärke im Leben, seine Stärke vor der Welt ist darauf zurückzuführen, dass er vor Gott schwach ist. Menschen, die sich kraftstrotzend in großem Selbstbewusstsein vor Gott hinstellen. Ja, wir kennen immer diejenigen, die sagen, nö, ich bin selber Herr meines Lebens und ich werde mich mal vor dem lieben Gott hinstellen und sagen, wie konntest du das alles zulassen? Da haben wir leicht reden zu sagen, nee, das ist eine unmögliche Haltung, sich vor Gott trotzig aufbauen. Aber es gibt auch die subtilere Art hier. Nö, ich weiß genau, was in der Bibel steht. Ich weiß auch ganz genau, wie das zu verstehen ist. Da braucht mir keiner was beibringen. Und meine Lebenserfahrung sagt und so, da werde ich immer leicht skeptisch. Was habe ich alles gemeint, richtig zu verstehen? Und für manches schäme ich mich, was ich vor über 40 Jahren gepredigt habe, weil ich es nicht besser wusste. Und bin froh darüber, dass mir Leute das heute so beibringen. Du, das darfst du so nicht sagen. Das steht da ganz anders. Verstehst du auch, was du liest? Und das ist unsere Lebensaufgabe, uns auch wirklich fragend und suchend vor Gott einbringen. Sei es nun meine Situation, Mobbing. Dann aber nicht in die Versuchung verfallen, ich trete dann mit Power auf, jetzt erst recht. Nein, Herr, weise mir deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Was sind deine Worte, von denen ich lernen und mit denen ich leben kann? Ja, wir sollen und dürfen gerne singen, der Herr ist mein Licht und mein Heil. Und wir sollen auch singen, großer Gott, wir loben dich. Aber dann auch ehrlich sein, wie dieser Beter, der sagt, so geht es mir. Und da merke ich mir immer, dass es ein Wort im Neuen Testament gibt, das stammt vom Apostel Paulus. Der ist für uns ja nun wirklich der Völkermissionar. Also, manchmal denke ich so an meinen Bruder Manfred Priebe, für den war der Paulus das Vorbild. Vielleicht kennen einige den noch. Vor 15 Jahren gestorben, hat überall evangelisiert, in jeder Gemeinde 2-3 Mal. Könnte ich kein zustimmendes Kopfnicken, dann war er hier nicht. Blieb euch was erspart. Ja, wirklich ein kraftstrotzender Evangelist. Ist mit 70 elendig an Krebs gestorben. Mein Vater auch mit 73. Und dass es mich noch gibt, kann ich den Ärzten verdanken, die sagen, da wollen wir mal schön drauf aufpassen, ob sie nicht auch Magenkrebs an derselben Stelle haben. Und das wollen wir frühzeitig abbinden da. Nein, es war nicht so, wie er meinte. Ach, sterben ist doch ganz schwer. Und er hat seine starken, markigen Aussagen, die etwa so grenzwertig waren wie, du musst nur beten und dann, ja, ne? Das sagt man ja sehr schnell. Der Herr hat doch verheißen. Und das ist nicht so. Dann muss man auch das andere lesen, was Jesus gebetet hat. Vater, wenn es möglich ist, aber es war nicht möglich. Und ich muss dann auch einen schweren Weg bereit sein zu gehen. Nee, man kann nichts wegbeten im Leben. Aber der Paulus, das war doch der Held. Oh nein. Liest man, was er mit und durchgemacht hat und was das für ein schwerer Job war. Und wie schwer ihm das fiel, seine Berufung anzunehmen. Ich habe immer wieder junge Leute erlebt, die sagten, ich will auch Pastor werden. Ja, was meinst du denn damit? Ja, so wie du. Da habe ich gedacht, ach Mensch, wenn der wüsste. Ach ja. Ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muss um seines Namens willen. Das bekommt der Barnabas gesagt, wenn er zum Paulus geht. Du sag ihm das. Du bist mir ein auserwähltes Rüstzeug, aber an dir werde ich exemplarisch allen vorführen, wie viel man durchmacht, wenn man bereit ist, mit Jesus zu leben und in seinem Dienst zu stehen, ihm nachzufolgen. Und dann sagt Paulus, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Wenn ich schwach bin, bin ich stark. In Bremen hatte ich einen anstrengenden Vorgänger. Der war schwer krank. Der war stark. Dagegen konnte ich nicht antreten. Auf den hat man gehört. Und ich kam hin und nach 3 Monaten war er gestorben. Und dann wurde er zurückgebracht aus Süddeutschland. Und das war eine große Beerdigung. Und da hat man ihn immer zitiert. Du, der Karl-Heinz. Das war glaubwürdig, was der gesagt hat. Natürlich bemüht sich jeder um Glaubwürdigkeit. Aber was ist das? Man darf das Wort nicht umdrehen, dass da mal die Jahreslosung war. Wenn ich schwach bin, bin ich stark. Das sehen wir doch bei Jesus. Wenn ich stark bin, dann bin ich schwach. Aufpassen. Ist meine Stärke begründet dadurch, dass ich wirklich glaubensstark auch diesem Elend in dieser Welt die Stirn bieten kann und nicht verzagen muss? Sehr wohl haben wir als Christen die Aufgabe, sehr zuversichtlich zu sein und Mut noch zu machen, wo alle mutlos werden. Und dann Glaube und Hoffnung nicht verlieren, selbst wenn allen die Hoffnung schwindet, auch unsere eigene. Aber nicht, weil wir das schaffen, sondern weil wir uns suchend und fragend vor Gott einfinden. Herr, weise mir deinen Weg und lass mich lernen. Hier bin ich. Und dann wünsche ich uns allen diese Erfahrung dieses Beters, der wohl am Ende seines Besuchs da im Tempel vor Priester gesagt bekommt, harre des Herrn, sei getrost und unverzagt und harre des Herrn. Verlass dich auf Gott. Er ist dein Gott, auch in deiner schwierigen beruflichen Situation. Och, und nun mute ich euch etwas zu. Ich lese den Text nochmal nach der Volksbibel. Nicht erschrecken, wer die Volksbibel kennt. Ich muss ehrlich sagen, an einer Stelle schummel ich auch. Der Begriff, der hier für Gott steht, den lese ich nicht vor. Da steht in der Volksbibel immer der Chef. Das geht für mich ein bisschen zu weit. Eine Stelle werde ich auch ein bisschen entschärfen. Sonst lese ich original Volksbibel. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Vor über 20 Jahren hat der Martin Dreyer diese Bibel bewusst übersetzt für junge Leute, für Jugendliche. Und wenn die Bibel verstehen wollen, dann so. Wie Luther. Man muss dem Volk aufs Maul schauen, dann versteht man sie. Und ich lerne tatsächlich Senioren kennen, die sagen, habe ich schon immer gerne gelesen, aber psch, nicht verraten. Ich verstehe sie auf einmal. Der Herr ist mein Licht und mein Retter, vor wem sollte ich mich ängstlich verstecken? Der Herr Gott ist meine Zuflucht, mein Schutz, vor wem sollte ich erschrecken? Ihr anderen könnt schon versuchen, mich niederzumachen. Es bleibt bei dem Versuch, denn zuletzt werde doch ich lachen. Ich habe keine Angst, selbst wenn ein ganzes Heer mich mobbt. Sehr richtig, man gesteht dem Martin Dreyer ja von den Wissenschaftlern zu, dass er schon korrekt das so übersetzt, wie wir es heute sagen würden. Er hat ja auch viele Experten danach gefragt, wie übersetzt man das. Ich vertraue auf Gott, weil er euch alle locker toppt. Ich bin Bewohner seines Hauses, dort für immer geborgen. Denk nach über seine Freundlichkeit, die bleibt auch morgen. Gehoben von ihm auf sein Fundament, wenn alles um mich vergeht, deshalb lobe ich ihn, weil er immer zu mir steht. Höre meine Stimme, Gott. Sei lieb zu mir und erhöre mich. Erinnere mich, Gott, ich suche doch deine Nähe. Genau das mache ich, ich schaue nur auf dich. Weise mich nicht ab, auch wenn du gerade sauer bist. Sei meine Hilfe, Gott, auf ewig, verlass mich nicht. Meine Eltern haben es getan, doch du weißt, du bleibst. Lehre mich deine Wege und leite mich. Vertreibe meine Feinde, geb mich nicht in deren Hände. Selbst wenn sie Rufmord betreiben, es kommt die Wende. Dessen kann ich mir sicher sein. Hab Geduld, sei mutig, hab ein starkes Herz. Er wird dich tragen. Also bis auf die Stelle, mein Vater und Mutter mich verlassen, aber der Herr nimmt mich auf. Naja, meine Eltern haben mich längst verlassen. Das ist die Lebensentwicklung. Es gibt bei uns kaum noch jemanden, der noch Eltern hat, außer mein Nachbar. Da ist die Schwiegermutter 100 und er ist selber 76. Aber einmal habe ich das als Taufspruch abgelehnt. ja, vielleicht anekdotisch zum Schluss. Ich war dann übergegangen, mir nicht immer selber die Mühe zu machen, suchen passenden Taufspruch für den und den. Das habe ich die Taufbegleiter machen lassen. Und waren sie manchmal überfordert, da musste ich ein bisschen helfen. Da kam doch glatt eine an, sagt, ich habe einen tollen Taufspruch für die Cornelia. Wenn auch Vater und Mutter dich verlassen, der Herr nimmt dich auf. Nee, das passt nicht, die ist erst 17. Aber steht doch in der Bibel. Das passt trotzdem nicht. Sie hat dann einen besseren Taufspruch gesucht. Sollten wir uns verlassen fühlen, dann nicht von Gott und aller Welt. Es gibt da einen, der hat ausgerufen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Der war von Gott und aller Welt verlassen. Und dem verdanken wir, dass wir das nie sind. Auch nicht im Bunker, im Gazastreifen. Amen.